Psychospiele, ein Psychologie-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Psychospiele-Podcasts. Heute geht es um das große Thema Angst. Angst, der lähmende Lebensretter.
Ja, hallo zusammen, genau, das ist unser Thema heute. Es ist natürlich so ein richtiges, großes Prestige-Thema in der Psychologie, würde ich sagen.
Aber auch ein bisschen eine sehr aversive Emotion.
Ja, weil irgendwie hat keiner Lust drauf. Eine Angst ist sowas.
Ja, das wollen wir am besten weghaben.
Ja, vermeiden wir das doch lieber, oder? Wir haben auch diese Folge lange vermieden, ne?
Gar keine Lust.
Irgendwie so ein bisschen vor uns hergeschoben.
Das stimmt leider. Aber das geben wir auch tatsächlich ganz offen zu.
Genau, wir sind da ganz ehrlich. Deswegen wollen wir gleich mal diesen Anfang etwas aufheitern mit einem persönlichen Gespräch über Angst und unsere Ängste. Und Patricia, ja, wovor hast du denn Angst? Sag mal.
Nein, jetzt werde ich auch noch gefragt.
Na klar, also kommst du nicht drum rum.
Stimmt, wir sind ja auch nur zu zweit. Wovor habe ich Angst? Also letzten Endes, ich habe als Kind immer total viel Angst gehabt vor dem Tod. Das klingt total komisch, aber ich hatte da wirklich abends oft Angst so vor dem Sterben, weil ich nicht genau wusste, was das ist oder wie das abläuft oder was irgendwie so nach dem Tod kommt. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verflüchtigt, würde ich mal sagen. Der Verdrängungsmechanismus ist gut. Ich glaube, das bezieht sich jetzt im Moment noch so, oder es ist so ein bisschen konkreter geworden und jetzt würde ich es eher so unter, so generelle Ängste fassen, was irgendwie so unseren Lebensstandard betrifft, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir den, so wie der gerade ist, vielleicht gar nicht mehr so lange halten können. Stichwort Klimakatastrophe und so weiter.
Also vielleicht auch eine Angst, dass so die sicheren gesellschaftlichen Strukturen wegbrechen und wir, dass es vielleicht gewisse Sachen nicht mehr gibt, zum Beispiel Rohöl oder was man noch so kann.
Ja, also
kauft,
vor allem Angst habe ich, dass es kein Rohöl mehr gibt, weil dann kann ich ja nicht mehr so viel Auto fahren oder fliegen.
Würdest du sagen, dass du vielleicht Angst vor Veränderung auch hast? Oder weil ich denke mir manchmal auch, ich hätte schon ein bisschen Angst, wenn das alles so wegbricht, so unser Zusammenleben und dass die Bahnen fahren und dass die Kirchenglocke bimmelt und so weiter.
Ja, aber andererseits, soll ich dich jetzt mal zurückfragen, wovor hast du denn Angst, Adi?
Ja, genau, das wollte ich gerade schon ausführen. Also das, was mir Angst macht, übt auch so einen gewissen Reiz aus, habe ich den Eindruck. Also ich habe irgendwie auch eine Angst vor einer gewissen großen Veränderung. Also da muss ich an irgendwelche dystopischen Zukunftsfilme mit Will Smith denken, wo man irgendwie dann Wasser suchen muss oder so. Und dann hat man dann so eine Wüstenbrille an und sucht irgendwie nach Wasser mit so einem komischen, getunten Autos oder so.
Okay.
Aber andererseits finde ich das auch irgendwie so ein bisschen faszinierend. Wovor ich Angst habe, ist eigentlich, dass man vielleicht so frei und so unbeholfen und auch, sagen wir mal so …
Unbedarft, meinst du?
Unbedarft, ja, unbedarft und fröhlich, wie wir so aufgewachsen sind, wie wir auch so groß geworden sind, erwachsen geworden sind, wie wir auch studiert haben vielleicht so in der Zeit, dass diese Zeit der absoluten Freiheit so ein bisschen … vielleicht auch im Rahmen dieser ganzen Corona-Geschichte so ein bisschen wieder nach unten geht und wir uns so vielleicht 2019 auf einem gewissen Peak der freien Gesellschaft befunden haben.
Also du meinst, es ist jetzt so ein Kipppunkt erreicht, wo das vielleicht nicht mehr so …
Weiß ich nicht. …
weitergehen wird, weil das impliziert ja auch, dass es irgendwie, oder so habe ich das zumindest wahrgenommen, dass es irgendwie immer besser wird, ne? Lebensumstände werden besser, Menschen werden gesünder, wir können an allem arbeiten und irgendwie … ist das ja schon auch so ein Dämpfer, sag ich mal.
Ja, so ein leichter Rückschritt, ne? Genau. Im hochgehenden Aktienkurs. so eine leichte Korrektur da. Ich habe die Befürchtung. Und das ist ja, da sind wir auch schon beim Thema Furcht. Das ist ja so ein bisschen das, fürchtet euch nicht, sagte doch einmal.
Wer sagte das nochmal?
Der gute Jesus.
War das Jesus?
Ja, das war Jesus stimmt. von Nazareth, der lief immer rum und rief, fürchtet euch nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, so einen könnten wir wieder gebrauchen.
Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich nicht so bibelfest bin.
Ich war da ziemlich involviert als Kind, als Junge im Kirchenchor habe ich gesungen. Ich weiß nicht, was das jetzt mit Angst zu tun hat, aber daher kommt eben dieses alte Wort Furcht. Also was wir früher, die älteren Menschen haben eher Furcht gesagt, wir sagen eher Angst.
Ja. In welchem Zusammenhang meinst du? So, also Befürchtung und Angst, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so dieselbe Sache ist.
Nee, aber es ist irgendwie vom Sprachstamm ja ähnlich und Befürchtung und Furcht haben sicherlich irgendwas ja, zu tun und ich glaube schon, dass das irgendwie eine Angst ist, die da in mir schlummert, was das angeht. Oder auch vielleicht, also viele Ängste, die ich nicht habe, die andere aber haben, ist sowas vielleicht zum Beispiel wie Angst davor, sozial nicht akzeptiert zu sein, Angst davor, einen sozialen Abstieg zu machen, beruflich irgendwie arbeitslos zu werden, glaube ich, ist eine große Angst.
Ja.
Bei mir ist es eher so die Angst, ja, dass sich um mich herum die Dinge so verändern, dass ich irgendwie nicht mehr ich selber sein kann. Oder dass ich eben ja Hunger leide oder die größte Angst, die ich habe, ist in der Tat zu nichts mehr zu trinken zu haben, weil ich bin so ein, wenn ich Durst habe, also Durst ist für mich so eine Sache, man kann mich wirklich auch verbrennen oder ich gehe auch in die Berge und sterbe dann der Kälte. Aber verdursten will ich um keinesfalls. Das ist der schlimmste Tod, den ich mir vorstellen kann. Gerade weil du Tod angesprochen hattest. Durst ist so etwas, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil Wasser ist ja so was Simples und was so elementar Wichtiges. Und wenn ich das nicht mehr hätte, das ist ja, glaube ich, eine richtige Angst vor mir, ja. Ja, also nimm mir nicht hier mein Wasser weg.
Das ist auf jeden Fall spannend, weil das ja sehr konkret ist irgendwie. Aber letzten Endes auch wieder so ein bisschen auf das Thema.
Ich habe so gesehen noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich merke immer wieder, wie wichtig mir Wasser ist. Wasser ist einfach eine unglaublich gute Sache.
Wasser ist auch das beste Getränk, würde ich mal sagen. Genau.
Und man hat ja alle Optionen. Man kann mit Sprudel, ohne Sprudel, mit mittelviel Sprudel, geht auch.
Es ist so vielfältig.
Ah, es geht runter und man fühlt sich gut danach. Man hat auch keinen Kater oder so.
Ich kann es nicht fassen.
Das ist ganz großartig. Ja, also ich finde, geil. Also Wasser ist ein Riesenhobby von mir.
Also wer es jetzt noch nicht begriffen hat, ne?
Genau.
Da weiß ich auch nicht.
Nee, wollen wir mal zurück zum Thema gehen? Also ja, da sind wir auch schon bei spezifischen Ängsten. Das wäre auch schon eine spezifische Angst, ne? Die Angst davor, kein Wasser mehr zu haben oder so.
Das wäre schwierig, wenn das tatsächlich auch eine spezifische Phobie sich daraus entwickeln würde.
Wahrscheinlich schon, ne? Ist auch wahrscheinlich nicht so leicht zu therapieren. Angst ist ja eigentlich eine Emotion.
Das stimmt.
Und eine grundlegende Emotion, also sie gehört zu den 7 Grundemotionen.
Gibt es immer wieder eine unterschiedliche Einteilung. Mhm. Ne? Mal waren es 4, mal waren es 6, dann waren es irgendwie 7. Aber grundsätzlich könnte man sagen, dass es auf jeden Fall so in dieses Grundspektrum der Emotionen fällt. Das ist sehr richtig.
Genau, und sie ist auf jeden Fall extrem wichtig für uns als Menschen. Die hat uns auch in der Vergangenheit sehr geholfen, uns evolutionär zu entwickeln und uns auch vor Gefahren zu warnen. Die ist eben sinnvoll, solange sie so ein gewisses Maß hält oder in einem gewissen Maß auftritt.
Ja, also man könnte eigentlich sagen, dass die Angst uns das Überleben gesichert hat.
Ja, da gibt es auch so ein Zitat von Hannah Arendt, das fällt jetzt nicht mehr ganz ein, aber sie hat eigentlich ziemlich genau das Gleiche gesagt, dass das Angst wichtig ist, wenn man auch mal, ja, irgendwie das Nazireich überstehen will, wahrscheinlich wollte sie sagen, hat nichts damit zu tun. Was sind denn die Funktionen der Angst?
Ja, also das Ding ist ja auch, dass es eigentlich, das ist ja ganz spannend, weil es auf der einen Seite eine sehr lähmende Emotion ist und dann aber wiederum auch sehr mobilisierend wirken kann.
Daher dieser unheimlich kreative Titel unserer Folge.
Stimmt, der lähmende Lebensretter.
Genau.
Ist auch so ein bisschen so ein Zungenbrecher, muss man sagen.
Ja, Alliterationen machen sich einfach gut, ne, heutzutage. Also schon immer wahrscheinlich.
Ja, und wenn man das so evolutionsbiologisch anschaut, dann ist es natürlich auch irgendwie wichtig, war es früher wichtig, Angst zu haben. Warum denn?
Naja, es ist ja schon so, dass sie entsteht oder auftritt, wenn wir eine Situation als bedrohlich wahrnehmen. Und ich habe auch bewusst, müssen wir diese Redensart oder diese Redewendung benutzen, weil sie eben als bedrohlich wahrgenommen wird. Das heißt nicht, dass sie bedrohlich ist in dem Sinne, da werden wir dann schon wieder bei den Angststörungen, das kommt später, aber es ist eine Situation, die als bedrohlich wahrgenommen wird. Der typische Säbelzahntiger ist immer so das klassische Beispiel. Und dass wir eben automatisch alarmiert werden und eben ja Maßnahmen einleiten müssen, damit wir eben uns vor dieser Situation schützen können.
Ja.
Genau.
Also ist ja auch eine wichtige Schutzfunktion eigentlich für uns, ne?
Essentiell. Wir würden wahrscheinlich auch sonst ins Feuer springen und uns mit wilden Tieren wresteln, was vielleicht auch Spaß macht, aber nur für einen gewissen Moment wahrscheinlich.
Genau. Ja, und ich glaube, früher war das tatsächlich sehr wichtig, ne, um frühzeitig zu erkennen, ist das jetzt zum Beispiel, das klassische Beispiel ist ja immer so das Raubtier oder der Säbelzahntiger, mhm, und reagiere ich dann wirklich auch schnell genug? Also zum Beispiel, laufe ich weg oder fange ich an zu kämpfen? Und das ist ja so die typische Fight-or-Flight-Reaktion, auf die wir auch später nochmal ein bisschen spezifischer eingehen wollen, was da denn eigentlich auch im Körper passiert, weil das muss ja auch in Sekundenschnelle quasi ausgelöst werden.
Also es ist eine Situation, in der man nicht nachdenkt, ne? Man überlegt nicht, oh, Vor- und Nachteile.
Also wie lange Zähne hat er denn eigentlich? Ja, ne? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt irgendwie, dass der, wie schnell kann der eigentlich rennen?
Mhm.
So, ne?
Mal kurz also bei Wikipedia nachgucken, was das für ein Tier ist. Oder mit einer App erstmal fotografieren.
Ja, ja.
In der Verhaltenstherapie wird ja die Angst in so drei große Teile geteilt, ne?
Ja, das ist ganz spannend, weil häufig ist ja Angst so, also das ist so schwer fassbar, ne? Das ist ja erstmal irgendwie super, super abstrakt. Also was ist es jetzt eigentlich? Ist es nur eine körperliche Reaktion oder ist das irgendwie auch noch so eher so eine kognitiv-emotionale Reaktion oder so ein Anteil? Oder zeigt sich das eben im Verhalten, wie gesagt, ne? Entweder ich fange an zu kämpfen oder ich laufe halt weg, ne? Und da sind wir eigentlich auch schon bei den drei Teilen der Angst, also dieser Unterteilung. Was sind denn so körperliche oder physiologische Zeichen?
Genau, also wenn ich früher als Kind in den Keller gegangen bin, ne, Herzrasen, leichter Puls, der abgeht, ne, meine Pupillen sind wahrscheinlich auch erweitert gewesen, man bekommt so feuchte Hände und es wird einem ganz so ein bisschen schummrig man ist auch nicht gerade irgendwie so sehr flockig und entspannt unterwegs, sondern ist verspannt und immer angespannt und jederzeit zu reagieren.
Ja.
Ja.
Also das wären so die körperlichen Anzeichen, die vielleicht jeder schon mal an sich beobachtet hat,
genau,
ne? In einer bestimmten angstbesetzten Situation.
Es ist witzig, weil jeder von uns hatte sicherlich schon mal Angst und es ist so schwierig, das zu beschreiben. Deshalb haben wir uns auch diese drei Anteile da ein bisschen näher angeschaut. Also bei dem gefühlsmäßigen Anteil haben wir eben so ein Gefühl des Entsetzens und der Auswegslosigkeit. Also erstmal ein Erstarren eigentlich, ne?
Vielleicht auch noch so eine Hilflosigkeit, ne? Und nicht wissen, was zu tun ist irgendwie so, ja.
Genau. Und was wir dann sehen, also wie man einen Mensch beschreibt, der Angst hat, das wäre dann eben jemand, der flüchtet.
Mhm.
Der zum Beispiel schlagartig aus der U-Bahn rennt, weil ihm aufgefallen ist, dass er eine Phobie hat, was die U-Bahn angeht.
Ihm plötzlich aufgefallen ist.
Ne? Genau.
Ja, und ganz, ganz witzig sind ja auch solche Mikroexpressionen. Ne?
Ja.
Also die Angst ist ja auch ganz deutlich abzulesen im Gesicht. Also zum Beispiel bei mir ist das der Fall oder war das der Fall. Letztes Jahr habe ich einen Segelkurs gemacht und ich habe mich da so ein bisschen konfrontiert und exponiert. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor Wasser in Seen, wo ich nicht so genau weiß, was da drin ist. Und bei mir gibt es so eine bestimmte Stellung der Augenbrauen, die ganz genau verrät, wann ich Angst habe. Und das kann mir dann wirklich auch jeder vom Gesicht absehen, dass ich gerade mich wirklich, wirklich fürchte, obwohl noch gar kein Wind aufgekommen ist und die Segel noch nicht gesetzt sind und einfach nur das Boot irgendwie wackelt.
Mit anderen Worten, dein Segellehrer hat Fotos von dir gemacht, während du da in Angstsituationen warst.
Das war tatsächlich eine Freundin, aber ich konnte das selber schon auch spüren. Hm. Und ne, so auch so, wenn man wirklich mal Angst hatte, dann merkt man das vielleicht auch gar nicht, wie stark irgendwie auch die Muskeln angespannt wurden. Und man merkt das dann vielleicht erst so 2-3 Tage später, dass man irgendwie an den komischsten Stellen Muskelkater hat und sich fragt, ja, also was ist das denn jetzt? Ne? So viel Angst.
Krass.
Genau, oder die Stellung des Mundes oder sowas, ne, würde vielleicht auch noch unter die Mikroexpressionen fallen.
Genau, die Augenlider spannen sich auch an und der Mund öffnet sich mehr oder weniger horizontal und die Augenbrauen ziehen sich zusammen und sind ein bisschen hochgezogen. Wenn sie nur hochgezogen sind, ist das Überraschung, aber das ist jetzt ein anderes Thema. genau, also man kann Angst nicht verbergen, Angst ist immer da und es zeigt eine sofortige körperliche Reaktion, die wir dann wiederum auch als kognitiv oder eben gedanklich irgendwie wahrnehmen. Also wir spüren, oh, ich hab ja irgendwie einen ganz, ganz hohen Puls und ich habe schwitzige Hände. Die Frage ist auch so ein bisschen, wie lernen wir das eigentlich? Ist das angeboren? Was sagst du dazu?
Tatsächlich ist Angst oder eine bestimmte Disposition für Angst angeboren und wir kommen damit auch, also für uns typisch, eine typische Angstdisposition auf die Welt. Man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass jedes Kind ein anderes Temperament hat irgendwie so und es gibt halt eher auch ängstlichere Kinder, ne? Und vielleicht nicht so ängstliche Kinder. Trotzdem ist es so, dass natürlich auch so eine Angstreaktion im Laufe des Lebens abgewandelt werden kann, umgelernt werden kann. Und das ist eben auch das, was sich die Therapie zunutze macht.
Also ein Grundstock ist da an Angstreaktion oder an diesem Verhalten, was ja wirklich uns immer wieder retten kann oder wirklich rettet. Und das wird dann adaptiert im Laufe des Lebens. Also die Angst passt sich an äußere Umstände an. Und
ja, und ich kann natürlich auch eine Angst erwerben, ne? Das sind ja so, wie auch eben bestimmte, zum Beispiel eine Panikstörung entsteht, ne? Und ich kann das aber durch geeignete Therapiemethoden und Techniken auch wieder verlernen. Und gleichzeitig haben wir es ja auch schon angesprochen, ne? Es gibt natürlich auch einen evolutionären Vorteil, wenn ich irgendwie Gefahrensignale im Gedächtnis habe oder bestimmte Situationen vielleicht auch so einkategorisieren kann, dass die möglicherweise gefährlich sind, dann habe ich später auch tatsächlich einen Vorteil, weil ich dann sehr wahrscheinlich auch länger überlebe, ne?
Genau.
Wenn ich zum Beispiel meinen Bekannten irgendwie erzähle, dass dieser oder jener Säbelzahntiger, ne, dass das eben gefährlich ist oder das schon mal überlebt habe, dann werde ich auch in weiteren Situationen vermutlich wegrennen oder die Strategie anwenden, die mir beim ersten Mal geholfen hat zu überleben.
Genau.
Ne?
Ja, das ist also, und dann würde man die Höhle des Säbelzahntigers meiden natürlich und vor allem dann auch.
Besser wär's.
Genau, und dann ist ja die Frage, wenn du das zu deinen Freunden das erzählst, dann lernt man ja auch kulturell, also soziologisch, ne? Dein Angststimulus wird auf mich übertragen und ich muss die Erfahrung gar nicht machen, sondern ich weiß von dir, Säbelzahntiger, von dem ich vielleicht woanders her weiß, dass er gefährlich ist, aber ich kann das auch lernen, ohne diese Erfahrung zu machen.
Ich müsste es ja nicht mehr erzählen, ne? Es könnte ja auch einfach nur ein Modelllernen sein, wenn ich das jetzt an dir sehe, wie du mit einer bestimmten Gefahrensituation umgehst und das bewährt sich, dann habe ich ja dadurch auch was gelernt, weil du ein positives Modell bist für mich, ne? Und ich kann das dann in meiner Situation, sollte die auftreten und gefährlich sein, kann ich das dann eben auch anwenden.
Mhm. Es gab doch mal Experimente, wo sie Leuten die Amygdala rausgenommen haben.
Ja, was ist dann passiert?
Das frage ich mich auch. Das war, also da ist auch gleichzeitig das Schamgefühl, glaube ich, ausgefallen und die haben dann ziemlich eklige Sachen gemacht. Ich kann mich nicht mehr ganz entsinnen, aber es gab solche Experimente, wo sie mal gucken wollten, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch ohne Angst.
Ja, es gab früher sehr viele grausame, grausame Experimente.
Ja, die Lobotomie-Zeiten, wo man mal versucht hat, eine psychische Störung abzusaugen mit dem Frontalkortex oder sowas. Könnt ihr nochmal recherchieren, aber das war auf jeden Fall interessant. Menschen, glaube ich, die gar keine Angst haben, sind schwierig wahrscheinlich.
Naja, werden wahrscheinlich schneller in gefährliche Situationen geraten und würde ich jetzt auch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass denen dann auch was passiert, ne? Oder sie irgendwie sich verletzen oder dann eben
Herdplatte, Autobahn.
Ja.
Ja. Also ist gut, dass wir Angst haben.
Ja, oder wir können es nicht oft genug betonen.
Genau.
Auch wenn das sehr, wie wir schon gesagt haben, natürlich sehr aversiv ist, sehr negativ ist und wir es nicht haben wollen. Ganz oft ist es natürlich auch sinnvoll oder war natürlich in der Vergangenheit sinnvoll.
Sehr gut.
Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, ne, warum gibt es eigentlich so viele Menschen, die irgendwie Angst haben vor Spinnen, ne? Auch heute, also ich finde es auch immer nicht so toll, wenn dann bei mir im Schlafzimmer oben eine Spinne oben rechts sitzt in der Ecke. Manchmal kann ich das gut irgendwie ausblenden, manchmal ist es so, dass ich dann denke, so, ach nee, sollte ich jetzt vielleicht doch eher mit einem Staubsauger absaugen, nicht, dass sie zu mir rüberläuft, ne? Und für solche Ängste, die irgendwie so vorbereitet scheinen, ne, oder so, wo wir vielleicht mehr Angst haben als vor anderen Dingen, da gibt es auch die Theorie der Preparedness, also dass das irgendwie auf jeden Fall biologisch vorbereitete Ängste sind. Ja, und das dann wiederum auch, also es sind jetzt nicht nur Spinnen, sondern Schlangen und so weiter, ne? Und jede Spinne, ich habe das erst diese Woche gelesen, jede Spinne hat ja eigentlich ein Gift, ja, nur manche sind eben tödlich und manche nicht.
Ah, okay.
Und da ist es natürlich total sinnvoll, dafür auch so eine Preparedness zu haben, ne? um sich eben wieder diesen evolutionären Vorteil zu schaffen.
Vor allem, die wären ja wahrscheinlich ansonsten, wenn die kein Gift hätten, wären die für uns ja absolut irrelevant.
Ja, hier passiert es, also gut, man hat vielleicht dann mal einen Spinnenbiss, der ist dann wie eine Art Mückenstich so, ne? Da passiert jetzt nichts, aber man kann es ja wirklich nicht.
Das ist eine interessante Theorie. Ich dachte auf der anderen Seite manchmal, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wir so naturunnah aufwachsen und so Spinnen immer nur dann an unserer frisch gestrichenen weißen Wand hervorkrabbeln. Und würden wir vielleicht auf einem Erdboden sitzen und vielleicht irgendwie näher oder draußen wären, dann würde uns so eine Spinne gar nicht auffallen.
Klar, aber das ist ja auch wieder sowas, ne? Bin ich damit aufgewachsen? Ist ja auch ein Lernprozess. Ja. Dann krabbelt mir vielleicht eine Spinne ständig irgendwo drüber und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht bedrohlich ist. Dann würde es ja auch nichts ausmachen. Und das ist ja auch was dann letzten Endes in der Konfrontationstherapie passiert, ne? Dass ich mich mit einer Spinne eben zum Beispiel in Sensu, das wäre jetzt irgendwie über ein Bild, ne, erstmal konfrontiere und dann eben in vivo dann in echt mir eine Spinne irgendwie auf den Schoß oder in meine Hand legen lasse. Ja. Ne?
Bevor wir zur Therapie kommen, was passiert denn bei der Angstreaktion?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Nein, also
das wollen wir mal kurz anreißen.
Ne, ja, es ist tatsächlich, genau, man muss dazu sagen, das ist sehr viel, was im Körper passiert, aber es wäre, glaube ich, auch zu tiefgehend, wenn wir jetzt alles erklären würden, was irgendwie so welcher Neurotransmitter was macht und was alles passiert im Nervensystem, ne? Aber vielleicht ganz grundlegend kann man sagen, dass die Angst physiologisch zu einer Aktivierung verschiedener Körperfunktionen führt. Mhm. Ne? Macht ja auch Sinn, weil ich dann in der Situation muss ich ja auch irgendwie aktiviert sein. Ja. Das heißt, ich brauche eine Aktivierung, weil ich ja entweder kämpfe oder weglaufe.
Richtig. Ja. Das heißt, das Blut geht zum Beispiel in die Beine oder in die Muskeln und aus dem Verdauungstrakt raus.
Genau, das Herz schlägt schneller, der Atem geht schneller, ne? Die Muskeln spannen sich an und eben alle Sinnesorgane reagieren mit erhöhter Aufmerksamkeit. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht, das kann man manchmal auch so ganz bewusst beobachten, dass man dann zum Beispiel besser riecht oder sogar besser hört in einer Angstsituation. Ne? Vielleicht müsste man da mal drauf achten, aber es ist tatsächlich so, dass die Sinne quasi geschärft werden.
Ist es zu vergleichen, wenn man sich erschrickt?
Wie meinst du? Hast du da auch das Gefühl, dass
manchmal, wenn ich mich so richtig, wenn irgendwas knallt oder wenn irgendwie das Ganze, also manchmal schon allein, wenn hier der Krankenwagen vorbeifährt, direkt neben mir, dann zuckt es einmal so ein bisschen. Das könnte vielleicht so eine ganz abgeflachte Reaktion drauf sein, aber ich fahre dann praktisch einmal so zusammen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich keine Angstreaktion, aber es ist mal kurz so eine, ups, was ist das denn, Reaktion?
Ja, da hast du es vielleicht dann nicht direkt als bedrohlich irgendwie bewertet, ne? Aber es könnte.
Ich hatte da gar keine Zeit zu, es hat so schnell.
Ja, also weiß ich jetzt nicht, müsste man nochmal recherchieren.
Ist wahrscheinlich keine klassische Angstreaktion, weil ich ja letztendlich da, es kommt was in mein Blickfeld oder in meine Sensorik rein, in meine Wahrnehmung, die ich nicht vorhergesehen habe und schrecke dann einfach nur kurz zusammen, es geht ja sofort wieder weg. Mhm. Die Angstreaktion, die hält ja etwas länger.
Ja gut, aber es könnte ja auch was Bedrohliches sein, ne? Wenn da ein lauter Ton kommt oder irgendwas
ist. So ein lautes Martinshorn ist manchmal schon, oder es könnte ein Flugzeug sein, ja, stimmt.
Ja, genau. Was passiert noch? Also bei einer akuten Angstreaktion wird auf jeden Fall auch Adrenalin ausgeschüttet, ganz klar. Und das wandelt sich dann so ein bisschen, wenn wir jetzt chronischen Stress haben, dann geht es eher über in Cortisol.
Ja.
Ja. Und was wir auch noch sagen müssen, ist, dass eben drei ganz wichtige Neurotransmittersysteme dran beteiligt sind an der Angstreaktion. Für alle, die das vielleicht schon mal gehört haben, das ist das GABA-Erge-System, das Noradrenerge-System und das Serotonerge-System. Ich hänge da immer dran, weil natürlich alle das Wort Serotonin kennen, ja. Und es gibt tatsächlich auch Studien dazu, dass bei einem niedrigen Serotoninspiegel Menschen auch eher ängstlicher sind oder Ne, vor allem auch bei der Depression kennt man das ja, dass, dass es da Zusammenhänge gibt, ne, wenn es einen niedrigen Serotoninspiegel gibt, das dann eben auch. Also es gibt einfach eine Korrelation, wie das jetzt nochmal richtig zusammenhängt. Ja, also,
ist noch offen.
Ist noch offen. Also es scheint so zu sein, aber ich fand den Zusammenhang ganz, ganz spannend, um den hier einmal zu nennen.
Und das Ganze geht also von der Amygdala aus. Das ist ein Teil in unserem Gehirn, der zum limbischen System gehört.
Genau, ja.
Und das ist eben für die emotionale Verarbeitung zuständig,
ja,
unter anderem.
Und macht eben, dass bestimmte Neurotransmitter dann ausgeschüttet werden.
Genau. Wir haben noch so schöne Sachen gefunden wie den Sympathikus.
Ja, der ist nämlich neben dem Parasympathikus ein Teil unseres autonomen Nervensystems.
Genau.
Und ist auch maßgeblich an unserer Angstreaktion beteiligt.
Genau, also es geht so ein bisschen darum, dass der Sympathikus ist eigentlich alles, was bewusst gesteuert wird, was wir kontrollieren können. Und der Parasympathikus ist alles, was unbewusst gesteuert wird, zum Beispiel unser Verdauungstrakt. Und im Rahmen dieser Angstreaktion erhöht der Sympathikus die nach außen gerichtete Aktionsfähigkeit. Also ist das ganze System wird so aufgebauscht und aktiviert, dass man eigentlich jederzeit in der Lage ist, entweder mit dem Säbelzahntiger zu kämpfen oder eben auch vor einer Spinne wegzurennen.
Ja, das stimmt. Also eigentlich ist der Sympathikus verantwortlich für die Fight-or-Flight-Reaktion.
Genau.
Dass wir eben da aktiviert sind, dass wir da genügend Energie haben, um unser, wie hast du es gerade so schön gesagt, unser Aktionspotenzial nach außen zu richten.
Ja.
Sei das jetzt in die eine oder in die andere Richtung.
Genau. Wir haben ja jetzt Angst auch schon viel gelobt. Und auch dessen Wichtigkeit in den Vordergrund gestellt.
Wir haben die Angst wieder richtig groß gemacht, oder?
Und die Angst wird, ja.
Richtig also, nach vorne gebracht. So eine ungeliebte
schon.
Emotion. Keiner will sie haben.
Ja, da wurde immer auf ihr rumgetrampelt und wir haben sie mal wieder zum Leben erweckt.
Das finde ich auch, ja.
Wertschätzung für die Angst, bitte.
Sie hat es auch verdient.
Genau, aber jetzt machen wir sie fertig.
Okay.
Und zwar, was ist eigentlich, oder ab wann wird die Angst krankhaft, ist die Frage.
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Angst krankhaft wird, wenn Ängste auf jeden Fall stärker auftreten als notwendig und wenn das irgendwie unangemessen wird.
Ja, natürlich immer schwierig zu sagen, was ist unangemessen, was ist angemessen.
Ja.
Die müsste auch dann über eine längere Zeit auftreten und immer wieder.
Ja.
Und wir haben das Ganze verbunden mit einem Verlust von Kontrolle, also der Sympathikus wird so aktiviert bei jeder kleinen oder größeren Geschichte, das ist ein sehr subjektiver Eindruck und wird eben auch bei einem guten Zureden von Bekannten oder Freunden nicht besser.
Und meist kann ich mich auch noch selber regulieren irgendwie und das ist dann eben beim Kontrollverlust nicht mehr der Fall.
Ja, und dann rutsche ich in so eine Art Vermeidungsverhalten und das ist ja eigentlich so das große Kriterium dabei.
Ja, dass ich eben allen angstbesetzten Situationen aus dem Weg gehe, ja, und damit eigentlich immer mehr meinen Lebensradius auch einschränke.
Genau, und das ist eigentlich wie so eine Angstspirale, sagt man. Man fängt an, erst größere, angstauslösende Stimuli zu vermeiden und dann mittelgroße und dann vielleicht irgendwann noch kleinere, ne? Und so wird es dann immer schwieriger, ein normales Leben zu führen, weil Angst so ein großes Thema geworden ist.
Ja, und das verursacht mitunter starkes Leid und eben auch den Leidensdruck, der damit einhergeht.
Und dann kommen eben Patienten in die psychotherapeutische Praxis zum Beispiel oder auch in die Klinik und dann geht eben die Therapie los. Vielleicht noch ein bisschen zu Angst als Störung. Wir haben Prävalenzzahlen, die sind leider etwas älter von 2018. 15,4% der allgemeinen Bevölkerung leidet innerhalb von einem Jahr an einer Angststörung oder wird damit diagnostiziert.
Das heißt, es ist die Number One der psychischen Störungen.
Genau. Hat auch die Depression irgendwann überholt. Das sind natürlich Zahlen jetzt, die sind vor Corona. Wie das jetzt aussieht, ist die andere Frage.
Muss man sagen, ne? Wir haben jetzt Zahlen von 2018. Wir haben tatsächlich jetzt gerade nichts Aktuelles gefunden irgendwo. Wir sind natürlich auch gespannt, wie sich das Ganze nochmal auswirkt. Was vermuten wir? Wir vermuten, dass es
steigt.
Ja.
Ja. Wir würden auch sicherlich, wenn solche Zahlen rauskommen, wenn wir irgendwie die Finger an konkretere Zahlen, was psychische Krankheit und deren Prävalenz angeht, würden wir auf jeden Fall nachreichen und noch eine extra Folge machen, vielleicht im Sinne der, oder einen Anschluss an die Lockdown-Folge vielleicht.
Ja.
Weil ich denke, das sind schon wichtige Themen.
Finde ich auch, ja, müssen wir unbedingt machen.
Genau, Vermeidungsverhalten, also man vermeidet Ängste. Wie sieht das aus?
Naja, man vermeidet ja eigentlich nicht die Angst, sondern angstbesetzte Situationen. Ja, aber,
das ist ein richtiger Unterschied.
Im Umkehrschluss führt es auch wieder so ein bisschen dazu, und das ist auch so ein ganz wichtiger Begriff, ne, der bei der Angst, oder wenn wir über auch Angsterkrankungen sprechen, das ist so die Angst vor der Angst. Ne? Also ich erwarte schon, dass eine bestimmte Situation irgendwas auslöst in mir. Und was dann eben folgt, ist, dass zum Beispiel ja, Kinos, Supermärkte, Kaufhäuser, Museen, öffentliche Verkehrsmittel, Tunnel oder auch Fahrstühle vermieden werden, ne? Wenn ich zum Beispiel Angst habe, da nicht mehr rauszukommen.
Ja, und dadurch, dass man dann immer wieder die Angst erwartet und da so eine hohe Bewusstsein, ein hohes Bewusstsein für sich und seinen Körper schafft, verstärken sich die Angstsymptome auch, ne? Wenn man immer wieder guckt, oh, habe ich jetzt feuchte Hände oder wie ist mein Puls? Allein dieses Konzentrieren darauf führt zu noch einer stärkeren Reaktion.
Genau, also wenn ich dann eben, das ist ja so der Teufelskreis der Angst, ne? So kann man den auch nennen. Das ist auch ein Klassiker, der immer wieder in der Therapie eigentlich so fast zu Beginn irgendwie behandelt wird, ist so, dass natürlich dadurch, dass ich vielleicht sowieso eine höhere, sag ich mal, eine Selbstaufmerksamkeit habe, weil ich in der Erwartung bin, dass eine bestimmte Angst, eine bestimmte Situation auch wieder die Angstreaktion hervorruft, möglicherweise auch eine Panikattacke nach sich zieht, dass ich dann eben vermehrt auch auf meine körperlichen Symptome achte, ja, weil ich vermehrt drauf achte, nehme ich die auch viel deutlicher wahr. Genau. Weil ich sie deutlicher wahrnehme, bewerte ich sie dann auch als schwerwiegender. Das heißt, ich mache danach einen Rückschluss auf die Situation, nämlich, ja, ist auf jeden Fall bedrohlich. Und damit haben wir dann eigentlich auch schon die Spirale.
Genau. Wie kommt man da raus?
Wie kommt man da raus? Ja, meistens durch Therapie, sag ich mal. Man kann dazu sagen, dass auf jeden Fall auch Angststörungen, dass die gut behandelbar sind ja, in der Therapie. Und so die State-of-the-Art-Technik ist tatsächlich auch die Exposition oder Konfrontationstherapie.
Also man setzt sich bewusst angstauslösenden Situationen aus, um diese Reaktion gezielt abzuschwächen, würde ich das mal zusammenfassen.
Genau, also man lernt quasi neu, dass die Angst in einer bestimmten Situation auch wieder abnimmt.
Ja,
ja?
Also so eine Art Rekonfiguration des Gehirns oder dieser Konditionierung, die da stattfindet, ne?
Genau, also man nennt das Ganze auch Habituation, also man gewöhnt sich irgendwie an die Reaktion oder an den Stimulus, der diese Angstreaktion hervorruft und genau, bewertet die dann eben in der Folge als nicht mehr gefährlich. Man muss das aber immer wieder machen, ja, also weil sonst die Angst wieder größer wird, ja, weil sonst vielleicht auch mein Vermeidungsverhalten wieder zunimmt, ne, und Was man tatsächlich als allererstes macht, ist so auch so eine Art Angsthierarchie aufzustellen. Das heißt, ich erarbeite oder ich fange erstmal an, überhaupt zu kategorisieren, ne? Was ist eigentlich so überhaupt meine größte Angst? Ne? Bei manchen Störungen ist das relativ klar, bei anderen vielleicht nicht so ganz oder bei Phobien oder spezifischen Phobien gibt es meistens dann immer noch mal mehrere Objekte oder Situationen, die Angst auslösen können. Und dann stelle ich erstmal eine Hierarchie auf und dann wäre so die beste, sag ich mal, die beste Variante wäre so die massierte Exposition. Ne? Also das heißt, ist auch unter dem Begriff des Floodings bekannt, ne? Dass man wirklich die größtmögliche angstauslösendste Situation nimmt und dann wirklich hardcore konfrontiert.
Also um die Angst loszuwerden, muss man sie erstmal richtig haben.
Genau.
Ja. Ja. Das ist ja wahrscheinlich, hängt das auch in einem engen Zusammenhang mit dem Vermeidungsverhalten und auch mit dem Leidensdruck, weil man sich so einer Therapie ja erst unterzieht, wenn schon richtig schlimm ist.
Ja.
Und das Problematische ist ja, dass man dann noch mal einen draufsetzen muss oder sich noch weiter mit dieser Angst konfrontieren muss, die man ja immer vermieden hat. Und dann erst so ein bisschen
das macht Weg natürlich keinen findet. Spaß, dahin zu schauen. Und vor allem in der Expo ist es auch so, dass man wirklich dabei bleiben muss und wirklich auch immer wieder gemeinsam mit dem Therapeuten, der Therapeutin versucht, die Angst so hoch wie möglich zu halten, ja, weil die Befürchtung der Patienten und Patientinnen ist ja immer, dass die Angst sich ins Unermessliche steigert, ja, dass die gar nicht mehr aufhört, so. Und im Prinzip kann man das auch nochmal abklären davor, ne, was ist so meine Erwartung, wie sich die Emotion steigert, wie sieht das dann eigentlich auch aus, weil es gibt ab einem gewissen Punkt immer eine Habituationskurve und das müssen die Patienten eben lernen, dass die Angst ab einem gewissen Punkt wieder abnimmt. Mhm. Und wenn ich aber zum Beispiel in einer Situation, wo ich mich konfrontiere, dann irgendwie ausweiche oder eine Vermeidungsstrategie anwende, dann bin ich nicht in der Angst und dann kann ich auch diese Habituationsreaktion gar nicht wirklich erfahren. Ja? Mhm. Das heißt, dann ist die Expo missglückt. Ne?
Ja, ja.
Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass so dieses Flooding oder so die massierte Exposition, ne, am besten ist, wenn man eigentlich den angstauslösendsten Reiz nimmt. Das ist meistens so und das ist ja auch ganz verständlich, dass die meisten Patienten und Patientinnen nicht mit der größten Angst anfangen wollen, ne? Würde ich auch nicht wollen, ehrlich gesagt.
Du willst aber ja auch nicht, dass das Therapiesetting dann zu einer angstauslösenden Situation wird, die dann Angst vor Therapie kriegen.
Ist ja auch eine Frage, ne? Der Therapiemotivation dann. Mhm. Also inwiefern kann ich meine Patienten, Patientinnen dann auch motivieren, das wirklich zu machen.
Ja.
Deshalb ist es häufiger oder ganz oft sinnvoller, eher mit so einer mittelschweren angstbesetzten Reaktion, Objekt, was auch immer, angstbesetzten Reiz anzufangen, weil die PatientInnen natürlich auch dafür besser zu motivieren sind.
Genau, wir haben Angst ist nicht gleich Angst. Ne? Wir haben verschiedene Diagnosen diesbezüglich und diese 15,4%, die wir vorhin genannt haben aus dem Jahr 2018, beziehen sich auch auf alle Angststörungen.
Das stimmt.
Insgesamt. Ich glaube, bei psychischen Störungen insgesamt sind wir bei 33,3%, also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, der Erwachsenen, wird innerhalb von 12 Monaten mit einer psychischen Störung diagnostiziert. Das sind schon extrem hohe Zahlen, wie ich finde.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist auch die vor Corona. Also wir haben zum Beispiel an Angststörungen die Panikstörung. Klassische Sache, die kennt wahrscheinlich jeder so von der vom Gefühl, also jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl von Panik. Aber nicht jeder weiß, was eine Panikstörung ist. Das sind wiederkehrende, unerwartete und für den Betroffenen nicht erklärbare Panikattacken. Also da haben wir diese ganze körperliche Komponente, die da auftritt. Herzrasen, Atemnot, Brustschmerzen, Angst zu ersticken, Schwindel. Genau, und natürlich ist es gedanklich verbunden mit der Angst zu sterben, die Kontrolle zu verlieren, in ein tiefes Loch zu fallen, vielleicht auch einen Herzanfall zu bekommen. Das ist relativ häufig.
Also es ist schon eine sehr, sehr starke Reaktion und in dem Moment fühlt sich das wirklich an für viele Patienten, dass sie sterben müssen oder dass sie irgendwie einen Herzinfarkt haben. Und viele der Patienten und Patientinnen gehen dann auch erstmal zum normalen Arzt. Ne?
Ja.
Und das ist ganz häufig so, dass das ganz, ganz lang erstmal unentdeckt bleibt, weil das oft nicht damit verknüpft wird, dass das jetzt gerade irgendwie auch was Psychisches ist, ne?
Ja, und weil das ja auch als Letztes irgendwie eingesehen werden möchte, dass es was Psychisches ist. Das ist immer so eine sehr große Hemmschwelle, dort hinzugehen, aufgrund der ganzen Stigmata auch, ne? Dann haben wir Phobien.
Ja.
Phobien sind auch weit verbreitet, also spezifische Phobien vor bestimmten Objekten oder Situationen. Also wir haben zum Beispiel die Agoraphobie. Das ist eine Angst, die auf großen, offenen Plätzen auftritt.
Die ist häufig so, dass die eben auch mit einer Panikstörung einhergeht. Also dass dann eine Panikattacke auf solchen Plätzen oder in einer Menschenmenge ausgelöst wird.
Ja.
Und ich fand das irgendwie ganz spannend, weil Agora bedeutet ja was?
Markt, ja.
Also der Markt.
Auf welcher Sprache eigentlich? Latein?
Ja, Griechisch dachte ich.
Oder Griechisch, ja.
Mhm.
Ja, die Marktangst.
Die
habe ich auch. Die habe ich auch.
Ja, die hast du auch.
Ja, Menschenmengen waren noch nie so meins. Auch schon lange vor Corona. Jetzt ist eigentlich, also jetzt gibt es ja nicht mehr. Ich bin ganz froh, aber so ganz.
Ist ja jetzt auch, hat sich ja eigentlich erledigt, ne?
Genau, jetzt habe ich damit kein Problem. Ich hatte auch nie ein Problem damit, aber manchmal finde ich es ein bisschen unangenehm, so ganz, ganz dieses Durchdrängen immer, ne? Früher im Club, wenn man sich so immer so schultert und dann sieht er da so durch wie so ein Footballer.
Mm.
Das fand ich immer ein bisschen unangenehm.
Ja, und bei der Agoraphobie ist es eben, das ist so ein bisschen es hat irgendwie zwei Seiten. Also es ist nicht nur die Angst vor großen oder offenen Plätzen, sondern es geht eben auch in die Richtung, dass man Angst hat in enge Situationen, ja, wo auch immer das sein mag. Ne? Sei es jetzt in der U-Bahn, sei es im Fahrstuhl, sei das sonst wo im Supermarkt oder so.
Früher hieß das ja Platzangst.
Ja.
Und lustig, dass sich dann aus Agora Markt und Platz, der Marktplatz, ist wieder ein neues Wort geformt. Das ist mir nur am Rande aufgefallen.
Mhm.
Genau. Phobien gegenüber Angstobjekten, dann ja. Hunde, Spinnen, Schlangen, Höhen, die Höhenangst, die klassische, Flugzeuge, Fliegen generell.
Flugangst, ist auch sehr verbreitet.
Angst vor Wasser. Also
das wäre jetzt nichts für dich, als Wasser ein paar,
stimmt dabei. Ich trinke das aber eher. Aber das, was du meinst mit diesen Seen, dass man dann nicht weiß, was da unten ist, das finde ich auch unangenehm.
Ja, aber ich habe jetzt keine Phobie, muss ich sagen. Aber man muss auch sagen, ja, ne, und da habe ich versucht, eigene Techniken anzuwenden. Mhm. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich denke, ich müsste jetzt mal ein bisschen mich exponieren auf dem See.
Hat funktioniert?
Ja, geht.
Manualgerecht.
Ich muss das immer wieder machen.
Ja, stimmt.
Aber ich habe jetzt auch nicht eine klassische Expo gemacht, aber ich versuche mich immer wieder zu habituieren.
Das ist gut. Und du hast jetzt auch den Schein und jetzt musst du natürlich was damit machen, ne?
Ja, das stimmt.
Musst du dir eigentlich ein Boot kaufen, das auch benutzt. Okay, und dann natürlich die letzte große Störung, die generalisierte Angststörung.
Wir haben noch vergessen, ne? So, es gibt auch ganz viele Injektions- oder Spritzenphobie,
ja,
Angst vorm Zahnarzt. Das finde ich auch, das finde ich auch total wichtig, nochmal zu nennen.
Und die sozialen Phobien.
Ja.
Also Angst- und Vermeidungsreaktionen bei sozialen Anforderungen. Man kennt das wahrscheinlich, wenn man öffentlich redet, ein Referat halten muss in der Uni. Das ist man natürlich auch, wenn man keine Phobie hat, nervös. Ich glaube, das ist auch okay.
Ja, genau, das werden wir, ne? Also es ist auch in Ordnung, da zum Beispiel Angst zu haben. Aber da werden wir wieder bei den Kriterien, ab wann wird das denn eigentlich krankhaft? Ne?
Genau.
Also wenn das wirklich so über die normale Angst hinausgeht, ne?
Ja. Genau, und da haben wir natürlich dann die Hauptsorge, dass man irgendwie von anderen negativ bewertet wird.
Ja.
Das ist sicherlich auch auf ein großes Feld anwendbar und tritt auch so bei 3-13% der Bevölkerung auf.
Das ist eben so meist die Befürchtung, die dahinter steckt. Ne? Mhm. Und das ist dann eben nicht nur, hat man nicht nur Angst vor anderen zu sprechen, es kommt auch ganz häufig vor, Angst vor anderen zu essen. Ja, weil man möglicherweise da was Peinliches macht oder sich bekleckert oder so, ne?
Gut, dass ich den nicht habe.
Oder eben auch telefonieren, ja. Kann auch sein, dass man da irgendwie Befürchtungen hat, ne? Eben auch durch andere bewertet zu werden.
Mhm. Genau, und dann die generalisierte Angststörung.
Mhm.
Also das ist eine Störung, die relativ langsam beginnt. Die muss man auch, glaube ich, über ein halbes Jahr lang beobachten, ärztlich, um sie dann erst diagnostizieren zu können. Das geht nicht innerhalb von 2 Wochen wie bei einer Depression oder bei einer depressiven Episode.
Ich habe jetzt den Zeitraum nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall eine Störung, die häufig nicht erkannt wird, beziehungsweise natürlich auch irgendwie schwer zu diagnostizieren ist, weil das durch ganz viele Sorgen gekennzeichnet ist, ne? Und häufig so ein bisschen schwammig ist, was es denn ist, ja. Aber Betroffene haben also eigentlich leben in ständiger Angst und sind da in Sorge, zum Beispiel, dass dem Partner oder der Partnerin irgendwas passieren könnte, dass den Kindern vielleicht was zustößt und sind dann dadurch auch sehr stark körperlich belastet, weil die ja durch diese Sorgen und Befürchtungen in so einer ständigen Hab-Acht-Stellung sind und ständig angespannt sind, nervös sind, reizbar sind, ne?
Und natürlich auch selber körperliche Symptome haben.
Ja.
Und dann auch wahrscheinlich oft zum Arzt gehen, Ärztehopping, ne, dass diese ganze Geschichte auch.
Genau, das zeigt ja sehr stark körperlich, ne? So, aber was dann meist dahinter steckt, das wird in vielen Fällen gar nicht so einfach erkannt, ne?
Ja.
Dass es dann eben, dass diese generalisierte Angststörung ist.
Genau, heutzutage, wir leben jetzt im Jahr 2021.
Ach, wirklich?
Wir haben ja schon ganz viele Dinge genannt, vor denen man Angst haben kann, aber wir haben natürlich jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren eine deutliche Angst vor Infektionen, auch vor Krankheiten eigentlich entwickelt, auch gesamtgesellschaftlich und auch, glaube ich, damit einhergehend eine gewisse Angst vor dem Schuld bezüglich dem Tod anderer, also dass andere Leute aufgrund von unserem Schaden, von unserem Einwirken irgendwie zu Schaden kommen, dass wir vielleicht auch andere anstecken könnten. Das sind wahrscheinlich so die Ängste, die uns jetzt in den letzten anderthalb Jahren am meisten umtreiben, die auch wahrscheinlich komplett normalisiert sind, weil sie ja auch irgendwie gewünscht sind.
Also so, das sind jetzt die gesamten neuzeitlichen Phänomene der Angst.
Genau, also sagen wir die Corona-Ängste. Wir haben natürlich auch nochmal, wie schon erwähnt, die Angst vor dem sozialen Abstieg, ja. Die Angst vor Obdachlosigkeit vielleicht sogar, beruflich pleite zu gehen, Misserfolg zu haben. Terrorismus war auch immer eine ganz große Sache, die jetzt gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Stimmt, das war für einige Jahre oder Jahrzehnte ja auch.
Genau. Krieg, dass irgendwie vielleicht auch wie eine Invasion vom Osten her irgendwie bekommen, ist auch immer wieder mal so eine Angst, die gesamtgesellschaftlich besteht. Zuwanderung, Flüchtlinge, auch immer wieder ein Thema, was Angst auslöst bei vielen. Genau. Es ist schon witzig zu sehen, wie auch manchmal diese Ängste kollektiviert werden, also oder kulturalisiert auch oder kultiviert, könnte man vielleicht sogar sagen. Also es scheint so eine gesellschaftliche Norm auch für Ängste zu geben. Und die sind manchmal sogar auch so pathologisch wie diese individuellen Störungen. Weißt du, wie ich meine?
Nee, ich wollte dich gerade unterbrechen. Wie meinst du denn das?
Genau, also zum Beispiel bei dieser Angst vor Terrorismus und Zuwanderung. So, ja. Nehmen wir mal beides, so damit wir jetzt nicht uns auf einen... Das ist natürlich eine Angst, die sich auf einem gesellschaftlichen medialen Level abspielt und dann so in das Individuum irgendwie eindringt.
Ja, ist natürlich auch abhängig von einer bestimmten Berichterstattung, von der Wortwahl, dem, was dann auch an Bildern gezeigt wird. Bilder, ne? Das ist irgendwo auch dann kulturell bedingt und eben aber auch irgendwie politisch beeinflusst.
Genau, ich wollte sagen, dass diese kollektive Angst, diese unbegründete kollektive Angst, sich teilweise sehr ähnelt diesen unbegründeten individuellen Ängsten.
Ja.
Also dass da vielleicht sogar Parallelen bestehen.
Okay.
Vielleicht sind das auch alles so politische Manöver, weiß ich nicht, aber ich habe manchmal den Eindruck, es passiert so ein bisschen.
Ja, es könnte ja auch immer sein, ne, wenn man von so einem Kohorteneffekt spricht, ne, dass eine bestimmte Kohorte, also eine Generation, dass da bestimmte Ängste einfach mehr auftreten als in einer anderen Generation. Ne? Ganz einfach, weil das kulturell, gesellschaftlich, geschichtlich bedingt ist, natürlich auch abhängig ist davon, was passiert. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie von Terrorismus sprechen, vielleicht wäre so eine Angst davor oder wäre sicherlich nicht entstanden, wenn zum Beispiel 9/11 nicht passiert wäre.
Ja, klar. Und das hat dann, wie du sagst, wieder viel mit Berichterstattung zu tun und mit Aufmerksamkeit. Jetzt ist ja FOMO ein großes Thema. Also die Angst, etwas zu verpassen, das ist ja sogar...
Naja. Es gibt aber auch ein neueres Phänomen, was jetzt im letzten Jahr...
Schieß los.
Das heißt JOMO, nämlich Joy of Missing Out. Und das wurde natürlich jetzt im Zuge des Lockdowns und so, vor allem letztes Jahr, ne, so im März, als jeder zu Hause geblieben ist, so plötzlich alle irgendwie das neu für sich entdeckt haben, dass es eigentlich total schön sein kann, was zu verpassen. So die Jahre davor würde ich auch sagen, das war so die Ära des FOMOs. Oh Gott, kann nicht auf die Party gehen oder zu viel Auswahlmöglichkeiten. Was ist, wenn ich mich jetzt falsch entschieden habe? So, ne? Und ich fand das bei mir tatsächlich auch letztes Jahr so, dass ich dachte so, ach, endlich mal guten Gewissens zu Hause bleiben. Ja, und ich verpasse ja gar nichts und ich habe auch noch Freude dran.
Genau. Ist interessant, wie sich das so jetzt ein bisschen auch gewendet hat. Ne, vielleicht. ich hatte ja noch die Theorie, dass dadurch, dass Eltern immer älter werden, also einmal, wir kriegen ja weniger Kinder insgesamt als Gesellschaft und die Eltern werden immer älter, also die sind jetzt langsam, gut, meine Eltern waren auch schon alt, aber jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, der schon 45 ist und Kinder bekommt, werden die so ein bisschen beschützender den Kindern gegenüber, weil die haben natürlich nur ein Kind und die sind dann alt und die sind so ein bisschen fragil vielleicht schon, denen wird auch die Endlichkeit des Lebens bewusst und die schützen dann ihre Kinder extrem und versuchen die eben in einer heilen Welt groß werden zu lassen, in der
du meinst, es ist dann so overprotective,
genau, diese Helikoptereltern. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass sich vielleicht dadurch so ein bisschen, dass dadurch Angst immer mehr zu einem Thema wird, aufgrund dieser demografischen Tatsache. Genau. Wir haben noch solche Sachen wie Eco-Anxiety.
Ja, das war ja so ein bisschen meine genau. Einstiegsangst, sag ich mal.
Möchtest du dazu nochmal was sagen?
Ich finde, das fühlt sich nicht gut an. Da finde ich es eigentlich immer ganz spannend, so die Frage, inwiefern das jetzt eine unbegründete Angst ist, ne? Weil wir ja auch nochmal so gesagt haben, ne, was ist denn eigentlich, ab wann wird es eigentlich krankhaft, ne? Und ich finde das vor allem bei der Climate Anxiety oder Eco-Anxiety spannend, weil wir jetzt im Moment ja erstmal so, also es ist nicht unmittelbar, die Bedrohungssituation ist nicht unmittelbar da. Ja, ja, aber so die Anfänge kommen und es wird auf jeden Fall so sein, ne? Man weiß noch nicht so genau wann. Und deshalb ist immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt irgendwie eine berechtigte Angst oder nicht? Ja, also ich finde, ich schwanke da immer so dazwischen.
Es ist schwierig, es ist sehr schwierig, vor allem, weil ja solche Prozesse meistens sehr langsam vonstatten gehen, wo man auch reagieren kann.
Mhm.
Und es kommt natürlich auf den Ort an, ne? Wenn du in Bangladesch bist und du wohnst so einen Meter unter dem Meeresspiegel mit 300 anderen auf 4 Quadratmetern.
Also im Prinzip müsste man jetzt, ne, also als Klimaaktivistin natürlich sagen, das ist auf jeden Fall eine reale Bedrohungssituation. Deshalb ist es ja auch eine gerechtfertigte Angst. Es gibt natürlich aber auch Stimmen, die dagegen sprechen oder
lustigerweise habe ich neulich einen Artikel gelesen, 1989.
Mhm.
Man weiß ja, CO2 und Klimaerwärmung ist ja bekannt seit den 70ern, Mitte der 70er Jahre, die Grenzen des Wachstums, Club of Rome. Und da gab es in den 70ern einen großen Aufschrei, es gab in den 80ern einen großen Aufschrei und 1989 gab es mal einen Artikel, die Welt endet 2000. So, das heißt, dieses katastrophisierende Denken, was ja auch Teil von Angststörung ist, ja, kommt da immer mal wieder ein bisschen rein und versetzt dann die Masse in Panik und vor allem verkauft wahrscheinlich viele Artikel.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, diese Dinge sind für uns relativ schwer vorherzusehen.
Aber im Endeffekt, ne, wenn man so dieser Angst nachgehen würde, dann wäre es ja tatsächlich auch eventuell, und wenn man jetzt das wieder evolutionsbiologisch betrachten würde, wäre es ja ganz gut, auf diese Eco-Anxiety oder Climate-Anxiety zu hören, weil das ja wirklich eine Bedrohungssituation ist, ja.
Genau.
Und dann dementsprechend auch, sagen wir jetzt mal, im Sinne des Sympathikus, der Flight-or-Fight-Reaktion, dann auch was zu tun, ne, dass es sich eben nicht verändert. Aber
dieser Mechanismus scheint nicht zu funktionieren, weil seit 50 Jahren wissen wir das laut und deutlich. Also es ist klarer denn je, aber irgendwie die gesellschaftliche Amygdala ist vielleicht kaputt. Vielleicht kann man das so sagen.
Ja, vielleicht.
Genau, also
ich fand in dem Zusammenhang tatsächlich, weil ihr hört es natürlich schon, dass das mir natürlich auch so ein bisschen ein Herzensthema ist und ich mich damit auch beschäftige, aber ich fand so in dem Zusammenhang auch den Begriff der Solastalgie ganz spannend, weil der irgendwie für mich sowas, da schwingt sowas mit wie Nostalgie, ne? Aber das ist tatsächlich ein relativ neuer Begriff und das bedeutet, dass das eine Form des physischen oder existenziellen Stresses beschreibt, welcher durch Umweltveränderungen und vor allem durch die Umweltzerstörung hervorgerufen wird. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, in dem Zusammenhang nochmal zu hören, ne?
Und man reagiert dann wahrscheinlich auf Nachrichten, also wenn man Nachrichten bekommt, weil es muss ja irgendwie diese Situation muss ja irgendwie gegeben sein. Also man hört etwas oder man schmeißt Plastik oder man sieht, wie jemand irgendwas wegschmeißt oder sowas. Meinst du, es wird dann so akut oder?
Ja, oder wenn man sich, ne, ich glaube auch einfach so, wenn man sich mit den Fakten auseinandersetzt und gewisse Studien dazu liest oder weil wir jetzt auch vorhin, ne, so von so Kipppunkten gesprochen haben, das sind ja nicht nur irgendwie Kipppunkte des gesellschaftlichen Wohlstandes oder der gesellschaftlichen Freiheit, ne? Oder des Wirtschaftswachstums, ne? Aber es gibt ja auch diese ganzen Kipppunkte, die irgendwann erreicht werden, auch so in Bezug auf die Klimakatastrophe. Ja. Und ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann entsteht ganz oft so diese Solastalgie.
Ja.
Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eben so eine Vorform ist oder so ein Faktor ist, der eben mit dazu beitragen kann, dass so eine Eco-Anxiety oder so eine Climate Anxiety dann entsteht.
Hoffen wir auf weniger Angst, was dieses Thema angeht, weil Angst verhindert ja auch rationales Denken und vor allem gute Entscheidungen werden.
Es sollte
durch Angst
natürlich
unterdrückt.
Eben nicht lähmen, ne? Sollte eher befähigen,
dann
wirklich auch was zu tun und sich vielleicht einzusetzen.
Da glaube ich nicht, dass wir mit Angst weiterkommen, weil ich glaube, mit Angst kommt man in seltenen Fällen weiter. Außer es ist natürlich wirklich eine bedrohliche Situation, der man sofort entkommen kann. Weil wenn du das jetzt 50 Jahre weiterrechnest, glaube ich, dann funktioniert wahrscheinlich dieser ganze Mechanismus nicht mehr. Aber wir sehen es ja jetzt wieder mit dem Angstimperativ, was so Social Distancing angeht.
Ja. Yeah.
Wie da letztendlich in der heißen Phase der Corona-Krise oder wie man auch immer das nennen mag, im Jahr 2020 kommuniziert wird, wie auch heute noch kommuniziert wird. Also,
ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja immer noch, auch wenn jetzt die Lockerungen eingeläutet werden, ne? Aber es ist ja schon auch was irgendwie uns nachhaltig, glaube ich, auch als Gesellschaft beeinflusst und vielleicht auch verändert. Ne?
Oder vielleicht sogar schädigen wird. Mhm. Also Kommunikation auf der ganz emotionalen Ebene. Und dazu haben wir uns mal ein Papier des Bundesinnenministeriums zur Corona-Kommunikation angeschaut.
Du hast es rausgesucht, genau. Extra noch als Abschluss für diese Folge.
Ich hatte mich eigentlich so ein bisschen mit Angst als Herrschaftsinstrument auseinandergesetzt und habe dann an die UdSSR gedacht und Nazi-Deutschland und dachte dann, na gut, so die alten Geschichten, das wissen wir ja alle, also Angst wird eingesetzt, um Bevölkerung, sagen wir mal, zu kontrollieren, um auch einen gewissen, einen äußeren Feind darzustellen und dann eben vielleicht auch zu mobilisieren und Krieg zu führen. Ne? Haben wir in der Geschichte der Menschheit oft gesehen, aber dieser Fall ist eben so aktuell und deswegen fand ich den irgendwie beeindruckender. Also es handelt sich um ein Papier des Bundesinnenministeriums, was dann irgendwie geleakt wurde und was hinterher dann aber das Ministerium dann auf seiner Website veröffentlicht hat im Sinne der Transparenz, aber wahrscheinlich eher nachdem es geleakt wurde und dann auch schon zahlreiche Artikel erschienen sind.
Das weiß ich nicht, das könnte sein. Das wollen wir jetzt aber auch nicht unterstellen.
Genau, wir wollen das nicht unterstellen, wir müssen einfach mal zitieren. Die Überschrift lautet Worst Case verdeutlichen und da steht drin: Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um im Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Zweitens, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Das ist schon krass. Das ist heftig. Da wusste man noch nicht, dass es keine Schmierinfektionen gibt und Händewaschen ist eigentlich relativ nicht so relevant. Aber die Wortwahl, qualvoll, Urangst, also um Luft ringend sterben, ich meine, das ist natürlich...
Das ist schon sehr dystopisch.
Ja, ich finde es so ein bisschen ein dystopisches Menschenbild, weil, also angenommen, man hat ja so eine Katastrophenlage, ne? Und dann setzt man sich in so einem Ministerium zusammen und sagt, okay, was machen wir? Angenommen, wir wollen jetzt die ganzen Menschen retten, ja, wir müssen denen ein bisschen Angst machen, sonst hört ja keiner. Die sind wahrscheinlich alle blöd, so ungefähr. Das ist so, das schwingt bei mir so mit. Also die Menschen, die Bevölkerung wird nicht als selbstdenkende und selbst für sich sorgende Masse gehalten, sondern für Idioten, die man emotional zurechtbiegen muss, dass sie das Gute für sich tun, dass sie sich nicht anstecken und nicht sterben. So klingt das für mich. Mhm. Das ist ein sehr negatives Menschenbild, finde ich.
Ja, es ist, ich finde es tatsächlich schwierig von der Wortwahl oder so, weil ich auch denke, so ein Stichwort Angst, Imperativ, weil das irgendwie ja auch sehr manipulativ dann am Ende ist, ne? Und hat mich jetzt wirklich so ein bisschen traurig gemacht, auch das zu hören. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir irgendwie unsere Folge zu einem guten Abschluss bringen.
Das ist manchmal in der Tat sehr schwierig, weil wir uns danach in gesellschaftliche Diskurse verstricken, aus denen man dann nicht so...
Also das sollte quasi einfach nochmal illustrieren, ne? So, was irgendwie auch so dieser Angstimperativ macht und was wir dazu gerade nochmal auch als aktuelles Phänomen, ne, dazu finden konnten.
Ja. Ach, ich würde einfach wieder zum Anfang zurückkehren, so wie immer in einer guten Geschichte. Und zwar, die Angst hat eine wichtige Funktion für euch, für uns alle. Die beschützt uns, die weist uns auch in gewisse richtige Richtung. Also die begründete Angst. Ja. Und ich denke, wir sollten einfach für die Angst mal dankbar sein, dass wir sie haben. Und vielleicht auch dafür, dass wir sie nicht in einem übermäßigen Ausmaß haben.
Das finde ich gut. Da würde ich dir zustimmen.
Schön, dann haben wir auch dieses Thema zu einem Schluss gebracht.
Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und
das tun
bis
wir.
Dann.
Danke. Tschüss. Tschüss.